Herzlich willkommen auch von mir heute Abend hier in Wehrheim. Ich freue mich wieder, dass ich hier sein kann. Und die Frage des Abends ist, haben nicht alle Religionen recht? Warum ist Jesus Christus einzigartig? Wir haben die Frage neulich im Konfirmandenunterricht diskutiert. Die waren richtig in Fahrt, weil wir so energisch für Gott eingetreten sind. Haben wir über das Thema Gebet geredet, dass man mit Jesus zu Gott, dem Vater, beten kann. Und die Mädels fangen mutig an zu diskutieren. Wieso? Ich kann mir doch Gott auch ganz anders vorstellen. Und dann sprudeln sie raus mit ihrer Fantasie in unserer Kleingruppe, wie das sein könnte und ob nicht Gott auch anders sein könnte. Und ich fand die Diskussion super. Die Zeit hat gar nicht gereicht. Das, was ich eigentlich vorbereitet hatte zum Thema Gebet, hat gar keine Zeit gefunden. Und es war klasse. Und ich habe ihnen gesagt, stellt diese Fragen und kommt weiter damit. Wir wollen darüber diskutieren. Denn nur wer Fragen stellt, kommt weiter. Und deswegen ist es gut, wenn wir heute Abend diese Frage in den Mittelpunkt stellen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, inwieweit das heute Abend für irgendjemand hier noch eine echte Frage ist. Aber wir stellen die Frage und ich möchte dich einladen, dass du diese Frage auch wirklich stellst. Denn deine Fragen bringen dich in deinen Erkenntnishorizont und in deinem Erkenntnistempo weiter. Meistens trauen wir uns das nicht. Und darum alle Jüngeren, die hier sind, herzlich willkommen. Ihr habt das Charisma, ehrlich mit den Fragen zu wagen. Und wer Fragen wagt, bringt manchmal das zur Sprache, was die anderen auch denken, aber sich nicht mehr trauen zu fragen, weil sie so gelernt haben, fromm und angepasst und demütig dem Pfarrer gegenüber, irgendwie nicht kritisch zu fragen oder nicht offen zu fragen. Haben nicht alle Religionen, warum ist Christus der einzige Weg? Um es von Anfang an auf den Punkt zu bringen, mit einer Antwort, mit einem Wort, Kardinal Ratzinger, Bischof von München früher und dann Papst Benedikt, sagt auf die Frage, was macht Jesus Christus eigentlich so wichtig? Was hat uns denn Jesus gebracht? Gott. Das, warum Jesus Christus im Mittelpunkt steht von dem christlichen Glauben. Das, warum wir sagen, er ist der Einzigartige und der Mittelpunkt für uns. Das, warum wir sagen, wir haben eine Antwort gefunden, die in alles durchstrahlt und in allem trägt, ist schlicht und ergreifend, Jesus bringt mir und dir Gott. Und wenn ich jetzt mal die nächste Frage stelle, was bedeutet dir Jesus Christus? Dann haben wir hier heute Abend schon von Wolfgang und von Frau Heimann und von Martina Antworten gefunden. Jesus ist, würde Wolfgang wahrscheinlich sagen, ist mein bester Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus? Martina würde sagen, und ich habe dich damals kennengelernt, ich bin auch ganz bewegt von dem, was du erzählt hast, wenn mir Bilder und Erinnerungen kommen. Also, ich glaube, du hast es sehr entdramatisiert. Es fühlt sich nicht schön an, wenn du eine Angststörung hast, wenn du nicht mehr weißt, wo du dich bewerben möchtest, weil du dich nicht mehr traust. Oder aus dem Haus zu gehen. Wenn du alles weißt, was die Sterne, die dich vielleicht verfolgen, oder die Bücher oder die Träume mit dir als nächstes anstellen, weil es dir Mächte geworden sind, die du befragt hast und die plötzlich eine Macht in deinem Leben haben. Es fühlt sich nicht mehr gut an, überhaupt noch zu atmen. Und wenn du dann in der Kirchenbank sitzt, dann strahlt das in deinem Blick raus. Und du dann merkst, dass Jesus da ist, und dass du willkommen bist, dass du Zeit hast, sein zu dürfen und dass du einfach deine Fragen stellen darfst, so wie du bist, dann merkst du auf einmal, dass das Leben bei einem fängt und dass die Angst einen Halt gefunden hat. Und das war deine Antwort, Jesus ist mein Halt. Gut, Heimann, ich würde deine Antwort zusammenfassen. Was bedeutet Jesus für dich? Jesus ist die Freiheit zum Leben.
Und die Vergebung.
Und die Vergebung, ja. Bereinigung aus Bindung, aus schlechten, praktisch knechtenden Bindungen an einen Hellseher, der dich im Grunde ausgenutzt hat, und benutzt hat, aus dem man sich aber abhängig fühlt, weil man im Grunde gesehen und irgendwie geliebt und aufgewertet ist, in göttliche Mächte hinein, als Schreibwerkzeug Botschaften an Menschen sendet, die nur vermeintlich göttlich sind, die letztlich abergöttlich sind und letztlich wieder Bindungen und Ausbeutung bedeuten für die Menschen, die dem Glauben schenken. Und du bist ausgestiegen, und hast dein eigenes Leben neu geschenkt bekommen. Jesus, Vergebung und Befreiung. dann wisst ihr, warum vielleicht auch Kardinal Ratzinger, sei es der Papst oder sei es sonst, wer das einfach nur mit einem Wort sagt. Warum ist der Bischof, warum ist der Papst so wichtig? Der Papst ist mir an der Stelle nicht wichtig, weil er der Papst ist. Sondern wisst ihr, was Kardinal Ratzinger, Bischof Benedikt, die letzten Jahre seines, ich will erstmal die katholischen Geschwister unter uns ganz besonders begrüßen und würdigen. Herzlich willkommen an die katholischen, herzlich willkommen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Papst hat die letzten Jahre seines Papstamtes bei allen Geschäften und Reisen, die ihn im Alltag überfordert haben, bei dem Parkinson, den er bekommen hat, der ihm in Schüttelung fast auf die, alle Kraft gekostet hat. Was hat er gemacht? Er hat drei Bücher über Jesus geschrieben, wie er ihn privat sieht, wenn er die Bibel liest. Und das war sein eigentliches Herzenswerk. Das hat er veröffentlicht, weil er einfach Jesus deutlich machen wollte in der Kirche. Und weil neben allen Geschäften, und das war zeitraubend genug, was er zu tun hatte als Papst, er wollte, dass die Menschen wissen, dass Herzschlag, der Bauch der katholischen Kirche, ist nichts anderes als Jesus Christus allein. Warum macht das ein Mann? Warum macht das ein Mann, wenn er am Ende seiner Kraft ist, wenn er eigentlich zittert und im Bett liegt, wenn er nicht mehr reisen kann, aber Papst sein muss, weil es das die katholische Doktrin verlangt? Kein Papst tritt jemals zurück. Weil ihm Jesus im Herzen liegt. Und weil er da seine Kraft und seinen Halt gefunden hat. Und weil ihm nichts in der Kirche, kein Amt und keine Macht, keine Aufgabe und keine Bedeutung mehr wichtig ist, als dass Menschen lernen, Jesus zu sehen. Jesus im Herzen zu sehen. Und dann ist er der erste Papst gewesen, der auch gesagt hat, ich kann auch abtreten. Das ist Bescheidenheit. Was würdest du antworten? Und ich glaube, und ich möchte dir zugestehen, dass du vielleicht eine ganz eigene Antwort auf diese Frage hast. Eine ganz eigene Position. Vielleicht sagst du, Jesus ist für mich ein großes Fragezeichen. Er ist doch schon 2000 Jahre tot. Dann denk das bitte. Weil ist deine Antwort, Jesus ist für mich ein Religionslehrer neben anderen. Einer, der sicherlich wichtig war, aber es gibt auch noch so viele andere wichtige Menschen. Das ist eine gute Antwort. Vielleicht sagst du, Jesus ist ein Mensch, der wirklich den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant konsequent gelebt hat. Was du willst, dass man tun soll, das mach auch zur Gesetzgebung für alle. Liebe, Uneigennützigkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Direkt sagen, was man denkt. Das hat Jesus gelebt. Und das ist eine moralische Instanz. Das ist die Vernünftigkeit in Person. Ja. Das ist eine gute Antwort. Und vielleicht hast du noch ganz andere. Und vielleicht hast du ein großes Fragezeichen an der Stelle. Aber stell die Frage von dir aus. Ich würde nicht hier stehen. Und ich wäre ja nicht Pfarrer geworden, wenn ich nicht erlebt habe, was bringt mir Jesus? Gott. Jesus ist der Ort und die Beziehung, die dazu führt, dass bei mir und bei dir Gott hervorgebracht wird. Okay, jetzt hat er genug gepredigt. Gehen wir mal zwei Schritte zurück, denn wir haben heute den 9. November 2024 und wir müssen dieses Datum ernst nehmen und folgenden Einwand auch ganz ernst nehmen. Kann es nicht sein, dass alle, die so überzeugt von einem Gott, von einem Jesus Christus sind, nicht viel zu viel Gewalt in diese Welt gebracht haben? Kann es nicht sein, dass diese Behauptung, die ich hier heute vertrete und die wir hier schon viermal gehört haben, eine unglaubliche, unmoralische Anmaßung ist, weil wir uns über andere Religionen erheben? Wie kann man denn überhaupt darauf kommen, zu sagen, Jesus ist die Wahrheit? Es gibt so viele Religionen in der Welt. Es gibt so viel Leid und Krieg, was zwischen den Religionen aufbrandet. Und ist nicht die Behauptung, dass eine monotheistische Religion, dass wir mit Jesus Christus, Gott den Vater haben, ein Gott existiert, der Inbegriff von Intoleranz, der Hort von Aggressivität, weil ich mir am Ende aufspielen muss und sagen muss, die anderen dürfen gar nicht sein. Und lieber Wolfgang, sorry, ich finde es gut, dass auch am Kirchentag ganz offen diskutiert wird und dass alles erlaubt ist. Ich finde es gut, dass nicht verboten wird, dass Muslime mitdiskutieren oder auch ein Zelt haben, dass der Dalai Lama von Roland Koch, dem früheren hessischen Ministerpräsidenten, auch auf den Kirchentag eingeladen wird, weil wir das Gespräch miteinander, glaube ich, brauchen und weil wir es rechtlich auftrumpfend alles abdrängen wollen. Denn am 9. November 1938 haben wir das Judentum an den Rand gedrängt, Fenster zerstört, Synoden, Synagogen verbrannt. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der mit dem Führer Adolf Hitler die Gerechtigkeit in die Welt bringt und das Judentum an den Rand fegt. War das nicht ein gottesfürchtiger Mann, dieser Adolf Hitler? Der hat endlich mal aufgeräumt mit den Andersgläubigen. Herr, erbarm dich, was war das für eine Sünde? Herr, erbarm dich, was ist das für ein Monotheismus, der so auftrumpft? Und wir haben den gleichen Streit in Indien, wo Moslems vertrieben werden. Wir haben ihn in Malaysia, wo Andersgläubige vertrieben werden. Wir haben ihn in Irak, wo die Kurden vertrieben werden. Wir haben ihn in Afghanistan, wo die Muslims die Kurden an die Wand stellen und vertreiben, dass sie nach ihr fliehen. Wir haben den gleichen Krieg zwischen den Juden, nun auch mit im Gazastreifen und gegen den Libanon, wo alles ausgemerzt werden muss, was nur zu denken wagt, dass Israel keine Existenzberechtigung hat. Ja, der Gedanke ist verbrecherisch. Dass Israel keine Existenzberechtigung hat, ist ein verbrecherischer Gedanke. Aber gibt es eine Möglichkeit, vielleicht auszuhalten, diesen verbrecherischen Gedanken? Oder muss ich dann gleich mit Bomben reagieren? Wo ist denn die Quelle von Frieden und Toleranz, wenn es so viel monotheistische Religionen, hier die eine da, die andere gibt, dass sie sich gegenseitig nicht mehr aushalten können, sondern nur noch Krieg führen müssen gegenüber? Jan Assmann, Ägyptologe und Religionsphilosoph aus Heidelberg, sagt, der Monotheismus ist die Keimzelle von aller Gewalt. Bitte hört auf, überhaupt noch an einen Gott zu glauben. Denn wenn ihr anfängt, an einen Gott als den einzigen Gott zu glauben, dann schafft ihr die Gewalt nicht mehr ab aus unserer Welt. Dann kommt das Recht haben als nächstes und nach dem Recht haben kommt das arrogante Triumphieren wollen, kommt das Abwerten der anderen und am Ende kommt der Krieg gegen die anderen. Hört auf, Jan Assmann, Ägyptologe, Professor in Heidelberg. Und wenn wir ehrlich sind, ist genau tatsächlich das ein Krieg auch nicht nur in der Ukraine, in Israel, sondern auch in der Ukraine. Putin führt diesen Krieg mit dem Rückenwind des russischen Volkes, weil die russisch-orthodoxe Kirche glaubt, dass sie nur in Verbindung mit den Gotteshäusern in Kiew seine Wurzelstätten beherbergen kann. Das heißt, für die orthodoxe Kirche ist das, was in der Ukraine passiert, an Demokratie, an Freiheit, an Liberalismus, der Hort des Ungehorsams und diese demokratische Bewegung, die nach Westen riecht, ist Sünde. Deswegen muss Kiew zurückerobert werden. Es wird nicht so deutlich gesagt in den Medien, aber die russisch-orthodoxe Kirche stützt diesen Feldzug von Putin deswegen, weil sie in Kiew entstanden ist. Das ist so ähnlich wie im Mittelalter unsere Kaiser nach Jerusalem gezogen sind, mit den Kreuzzügen gesagt haben, wir können nicht zulassen, dass in Jerusalem die Moslems regieren. Wir müssen doch der Ort, wo Jesus gekreuzigt aufstand ist, zurückerobern, damit da nicht die Heiden regieren. Und genauso ist der Ukraine-Krieg auch begründet. Deswegen ist diese These gar nicht so verkehrt. Also, bitte, geben wir dem Raum. Und jetzt nächstes Bild. Im Religionsunterricht wird heutzutage in den meisten 11. und 12. Klassen folgende Weisheitserzählung aus dem Buddhismus erzählt und diskutiert und auf die müssen wir uns einstellen. Eine, ich glaube, aus buddhistischem Hintergrund stammende Erzählung, die lautet folgendermaßen. Ein König hat 5 weise Berater, die intensiv denken, aber alle blind sind. Sie sind klug, sie sind sensibel und sie wissen ganz genau nachzuspüren, was ist. Und dann sagt er, ich mache mal ein Experiment. Ich schicke euch mal alle diesen Elefanten. Aber sie wussten ja nicht, was ein Elefant ist. Sie hatten nie einen gesehen. Und sie gehen hin und der erste von den 5 Weisen, der blind ist, gelangt an den, an das Ding da vorne und fasst es an und sagt, das ist ein Arm. Dieses Ding hat einen ganz starken Arm. Und der andere Blinde, der kommt an die Ohren und sagt, wow, das sind warme Fächer, die sich bewegen. Und ich merke einen Wind. Das ist eine warme Energie von oben, die mich berührt. Und der nächste fass ein Bein an und sag, oh, das ist ein starker, warmer Stamm. Das ist ein Baum, an dem ich mich anlehnen kann, an dem ich Halt finde. Und der vierte findet von hinten kommend den Schwanz und sagt, das ist wie so ein Besen oder sowas, wie so ein lebendiger Feger. Und er denkt sich vielleicht schon weise, wie er da ist. Man könnte einen Staubsauger erfinden, damit er so richtig durch den Raum hat. Und jeder erzählt seinen Bericht dem König. Und der König sagt, wisst ihr was? Eigentlich haben alle recht. Und die buddhistische Erzählung der Weisheit sagt, hört doch auf, euch einzubilden, dass ihr alle die Wahrheit alleine gefunden habt. Wir müssten uns zusammentun. Und jeder hat seinen Aspekt der Wahrheit entdeckt. Und jeder hat einen Teil der Wahrheit gefunden. Ist das, was wir mit den monotheistischen Religionen tun sollten? Ist das vielleicht mit Ephraim Lessing die Wahrheit, dass sie sie verteilt hat auf verschiedene Religionen? Alle, die monotheistisch denken, haben nur einen kleinen Ausschnitt. Lasst uns heute Abend gründlich nachdenken und mal einen Schritt weiterdenken. Die Frage ist doch, wer hat diese Geschichte eigentlich erzählt? Denn offensichtlich ist diese buddhistische Erzählung aus der Perspektive eines Königs geschrieben worden, der den Elefanten gesehen hat. Der hatte die Einsicht über alle Teileinsichten und der hat am Ende die Behauptung zusammengesetzt, dass alle einen Teil der Wahrheit haben. Wenn wir heute aufklärerisch daherkommen und sagen, eigentlich haben alle Religionen recht, dann würden wir uns auf einen Thron setzen, wie der König damals, und würden eine Offenbarung behaupten, die eigentlich kein Blinder realistischerweise haben kann. Ja? Die Behauptung, dass alle Religionen Recht haben, ist eine eigene Religion. Die Behauptung, dass alle ein Teil der Wahrheit sind, verlangt eine Draufsicht, die eigentlich realistischerweise kein Mensch haben kann. Die Draufsicht auf alle Religionen, die zusammengenommen die Wahrheit sehen. Und darum ist die Frage, nächstes Bild, wer könnte Gott so erkennen, dass er diese Geschichte erzählt? Menschliche Bescheidenheit. Der Versuch, ja, der Mensch ist ein bescheidener Mensch, der das erzählt, ist einer, der die Leute an den Tisch setzen will, dass sie sich unterhalten lernen. Das ist ein Mahner zum Frieden, ein Mahner wie Gotthold Ephraim Lessing. Es ist ein Mahner, der uns sagt, und das sagen wir uns, lassen wir uns heute am 9. November sagen, hört auf, aufzutrumpfen, fangt an, einander zuzuhören. Ja. Aber wir dürfen uns von dem nicht sagen lassen, dass die Frage verboten ist, wer das Ganze eigentlich sieht, denn in dieser Erzählung aus dem Buddhismus schlummert eigentlich eine Überheblichkeit, die alle Religionen, die jetzt, wir Menschen sind ja alle so wie Blinde, die Einsicht, die man eigentlich haben kann. Und ich glaube, dass das dahin führt, was ich neulich mit einem Freund erlebt habe. Ich habe mich mit einem muslimischen Mitbürger in Braunschweig auf der Straße unterhalten. Ich war eingeladen vom CVM Braunschweig. Wir kamen auf der Straße in einer Straßenaktion ins Gespräch und wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Es waren Berufsschüler, Moslems, die endlich mal jemanden zum Reden haben wollten und die mir dann erzählt haben, warum sie stolz sind, Türken zu sein. Die mir erzählen, warum sie enttäuscht sind von unserem liberalen Deutschland, wo keiner mehr richtig glaubt. Und da habe ich ihnen zugehört und Respekt gezollt und konnte mich mit ihnen richtig gut unterhalten. Und dann habe ich ihm vom Christentum erzählt, ich habe ihm versucht, ein bisschen andeutungsweise was von Trinität zu erklären. Das war schwierig, aber sie haben mir zugehört. Und dann kam ein Freund auf der Straße und hörte uns diskutieren in der Fußgängerzone vom Braunschweig. Wissen Sie, was der sagte? Ach, ich glaube, sie haben alle Religionen. Spielt euch doch nicht so auf. Das ist die pluralistische Religionstheorie. Und wisst ihr, was wir empfunden haben? Keiner von uns fühlte sich mehr ernst genommen. Und ich merkte, dass dieser Mann sich einfach nur abgrenzen wollte, weil er nicht zuhören wollte. Das ist lieblos, das ist überheblich. Das hat das Gespräch zu einer Stunde gebracht. Und darum ist meine Frage gegen diese pluralistische Religionstheorie, gegen die buddhistische Vision von den großen Elefanten. Das ist nicht tolerant. Das ist intolerant. Das lässt keinen mehr ehrlich zu Wort kommen. Das hat die Gefahr, dass wir uns aufspielen über allem zu stehen und keinen mehr selbst seine Entdeckung zur Geltung kommen zu lassen. Und die Frage bleibt im Raum, was bist du denn für ein König? Und was wirst du tun, wenn du als nächstes eine Angstattacke bekommst oder wenn du dich fragst, was sage ich meinem Vater, wenn er stirbt? Was hast du da noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Wir müssen halt, schauen wir mal. Das ist die Perspektive von Franz Beckenbauer. Schauen wir mal. Das ist Hermann Hesse. Schauen wir mal. Ja, das kann man so denken, aber es fehlt die Entdeckung, die die Glaubenden an vielen Stellen hier auf ihre Weise auch machen, nämlich die Entdeckung, die Gewissheit bedeuten kann. So, wenn ich also diese pluralistische Religionstheorie vom Elefanten zurückstelle und glaube, dass es hier jemanden geben müsste, der uns diese Wahrheit, der sie sieht, der uns davon erzählt, weil er sie gesehen hat, dann bin ich wieder am Anfang. Und dann bin ich, Wolfgang, doch wieder bei Jesus. Welchen Satz hat er gesagt, wir haben es gerade von Andrea vorgelesen bekommen, das ist das Thema des Abends, das ist das Lied, das wir gerade gesungen haben. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Unglaublich. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Machen wir uns klar, warum wir als Christen das glauben. Welche Argumente sprechen dafür, dass hier nicht nur ein Blinder am Elefantenbein spricht, sondern dass hier der sehende König spricht, der aus Gottes Schoß stammt und der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und ihr findet die Wahrheit in Gewissheit. 6 Argumente. Erstens, weil er selbst es beansprucht. Wir Christen sind nicht Menschen, die auftreten und sagen, wir haben die Wahrheit, sondern wir glauben, dass Jesus Christus aufgetreten ist, wie wir es gerade gelesen haben, der selbst gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein eklatanter Unterschied, weil die Jünger, die das damals gehört haben, die waren erstmal ganz schön, naja, aber jetzt sind dann Fragen. Das, was uns Christen geschenkt wird, ist, dass da jemand von Gott behauptet zu kommen, Jesus, und dann doch behauptet zu sagen, er ist selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein Unterschied, weil es bedeutet, dass nicht wir in der Position eines Königs sind und auch nicht die Arroganz haben dürfen, zu behaupten, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen, sondern wir haben jemanden, der sich zu uns stellt und den wir einladen, zu jedem zu kommen, der auch ehrlich auf der Suche ist. Sie wären, die Jünger, nicht auf die Idee gekommen, das zu behaupten. Und das ist übrigens nicht nur im Johannesevangelium so, sondern das sagt jeder Historiker. Das, was Jesus da sagt, kann er nicht, sich kein Jünger ausgedacht haben, kann keine Behauptung von den Christen sein, sondern es ist ein unableitbarer Anspruch, der ungeheuer provokativ ist. Im Matthäusevangelium lesen wir, dass die im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass die Menschen an Mose hängen. Und Jesus sagt, Mose hat euch zugesagt, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch verfolgen. Was bildet sich dieser Jesus ein? Wer könnte sagen, Mose hat gesagt, aber ich sage euch. Das kann nur einer sagen, der von Gott persönlich spricht. Und jeder Historiker, der das liest, sagt, das kann sich kein Jünger ausgedacht haben. Jesus sagt, als er gefragt hat, es gestern zum Thema gab, wie sollen wir beten? Die Jünger wollen wissen, wie sollen wir beten? Jesus sagt, ihr dürft zu Gott Vater unser sagen. Und Jesus geht selbst noch Gethsemane und bebt vor dem Tod. Wenn es möglich ist, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Jesus lädt uns ein, so zu beten, dein Wille geschehe. In diese Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel lädt Gott mich und dich ein. Bete auch, Vater unser Himmel. Diese Unmittelbarkeit zu Gott, diese intime Beziehung von Vertrautheit mit dem guten Hirten, ist ein Geschenk, das Jesus allen macht. Und das haben sich nicht die Christen ausgedacht. Das hat sich Jesus ausgedacht. Das müssen wir uns ernst nehmen. Warum? Weil egal, wo du auftrittst, lass dich aus der Arroganz nicht zur Arroganz verleiten. Du bist Empfänger. Lass dich nicht zum Recht haben über Christen oder Andersgläubige verleiten. Du hast eine Einladung empfangen von Jesus. Und diese Einladung darfst du aussprechen, ohne dass du richten darfst. Wenn du diese Einladung weitergibst, dann nicht in dem Anspruch, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast, sondern dass du eine Weisheitsquelle hast, die dich füttert. Versteht ihr den Unterschied? Du sitzt nicht auf dem Thron, sondern du stellst dich an die Seite der Art, die Gott auch braucht. Zweitens, warum ist dieses Heilsversprechen einzigartig? Weil das Heilsversprechen befreit. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann sagt Jesus das nicht, weil er uns irgendeine Wahrheit überstülpen will, sondern weil er uns zurecht helfen will, weil er sich anbietet als der Weg, die Wahrheit und eine Quelle zum Leben zu finden. Das heißt, wenn du auf der Suche bist, was ist denn mein richtiger Weg? Wenn du auf der Suche bist, wo finde ich denn Wahrheit? Oder was ist denn das wahre Leben? Dann bietet sich Jesus Christus an und wie das schon, er macht sich sozusagen als, Gott macht sich als Mensch nackig, um zu sagen, ihr könnt mit mir gehen. Ihr könnt euch von mir an die Hand nehmen lassen. Und dann würdest du Schritte erfahren, die zum Weg, als Weg sich eröffnen, zum Leben und zur Wahrheit. Das heißt, dieses Heilsversprechen ist keine arrogante Lehre, sondern ein Angebot, das befreien will. Er macht sich damit ein Angebot, das sich bei dir und mir erweisen will. Leider haben die Päpste oder auch die Kaiser damit anderes gemacht. Sie haben damit ausgemacht, ich habe die Wahrheit und du musst dich mir unterwerfen. Oder entweder du glaubst an Christus, Karl der Große, oder du wirst den Kopf kürzer gemacht. Das ist nicht im Sinne Jesu. Und das Christus, das so die Wahrheit beansprucht, hat die Wahrheit Christi verstellt, weil es eine Einladung sein muss und weil es befreiend begegnen muss. Wenn dieses Heilsversprechen uns begegnet als Angebot, dann ist es vielleicht so, dass wir sagen, Jesus, ich brauche dich, wo bist du jetzt? Und dann wird Jesus sich uns erweisen, dass wir da, wo wir Gott suchen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Denn du willst doch Fleisch werden wie bei Jesus. Dann wartet er auf genau eine solche Einladung, um sich dir neu zu erkennen. Ich habe dir am ersten Abend erzählt, ich war 16, 17, ich hatte in der Schule die ganzen Religionskritiker gerade durchgenommen in der Martin-Luther-Schule in Marburg und wir hatten gründlich Sigmund Freud, Ludwig Feuerbach, Nietzsche, Sartre gelesen und mussten darüber Referate halten und ein Referat nach dem anderen stellt Gott in Frage, gibt es den überhaupt? Ist das nicht eine Projektion? Ist es nicht sinnvoller, seinen Sinn in sich selbst zu finden, zu entwerfen und dann zu verfolgen, wie Sartre sagt? Ist das nicht eine Vaternaivität, die du besser in dir selbst als Über-Ich ablöst, damit du eine integrierte Person bist, Sigmund Freud? Und mir ist mein ganzer Glaube zerfallen und ich habe schon gedacht, wahrscheinlich bist du nur Christ, weil dein Vater dir das erzählt hat. Mein Vater war überzeugter Christ. Und ich habe gedacht, wie kannst du eigentlich noch glauben? Und wie kannst du jemals feststellen, ob das, was du kennenlernst, nicht nur von dir geglaubt wird, weil du dich dann wohler fühlst in der Sozialisation, die du schon kennengelernt hast. Und ich habe gedacht, das können nur Erfahrungen sein. Ich habe angefangen zu beten. Bitte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, könntest du was mit meiner Deutschnote ändern? Ich war 16 und hatte nicht so viele Freunde. Ich war mit meinem Kopf kürzer als alle anderen. Und dann, Herr Jesus, ich bin auch umgezogen, fremde Stadt. Und, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, lass mich wirklich Gemeinschaft finden, wo ich angenommen bin, wo ich mich verstanden fühle. Und auf einmal wurde ich eingeladen in einen Chor, wurde eingeladen in einen Jugendkreis. Ich hatte einen Jugendleiter, der mit mir spazieren gegangen ist und der sich Zeit für mich genommen hat. Und ich habe gedacht, am Ende des Jahres, Jesus, alle meine Gebetsanliegen sind erhört worden. Und ich dachte, wenn sich Gott erweisen will, dann hat er sich mir jetzt erwiesen. Und als ich das gespürt habe und auf mich erwirken lassen, habe ich eine Liebe gespürt, die ich gedacht habe, Wahnsinn, was ist das? Er muss mich sehen, er muss mich hören, er hat mich im Blick. Und ich habe gemerkt, da ist jemand, der mich zu sich nach Hause geliebt hat, mit meinen Fragen. Das heißt, dieses Heilsversprechen nach Wahrheit und Leben will sich bei dir erweisen und etablieren. Nicht, weil er sich behauptet oder aufdrängt, sondern weil er dient und zur Wahrheit führen will. Drittens. Warum ist Jesus so eindeutig? Warum ist diese
Warum muss das so klar fokussiert sein? Warum sagt Jesus, niemand kommt zum Vater denn durch mich? Warum sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit? Warum muss das so exklusiv sein? Nun, ich habe den Konfirmanden gesagt, wenn du in der Schule wärst und der Strom würde ausfallen und ein Feueralarm, weil ein Feueralarm losgeht, und sagt, aber das wäre doch klasse, dann wäre die Schule zu. Sag ich, ja, wahrscheinlich hättest du nächstes Mal schulfrei. Aber deine erste Frage wäre, wie kommst du aus diesem Gebäude raus? Und vielleicht, wenn der Strom auch noch ausfällt, weil richtig Brandalarm ist, dann geht vielleicht noch die Notsirene an, aber dann öffnen sich viele Türen, die du normalerweise nimmst, nicht mehr automatisch in der Schule. Und dann gibt es diese kleinen grünen Schildchen. Übrigens, hier im Raum gibt es ein einziges Schildchen. Es gibt viele Fenster und es gibt mehrere Türen. Da gibt es noch eins. Okay, ja. Dieses Schildchen ist völlig eindeutig grün. Und wenn das Schild nicht da wäre, würdest du den Notausgang nicht finden. Die Eindeutigkeit ist entscheidend, wenn die Situation echt bedrohlich ist. Und wenn das dann nicht eindeutig ist, wenn du sagst, ach, Notausgang, weißt du was, eigentlich führen alle Wege nach Rom. Schau mal, was dein Gefühl sagt. Und dann findest du die Wahrheit im Weg zum Leben. Trau deinem Gefühl. Na, das Gefühl sagt Panik in dem Moment. Das sagt dir gar nichts Klares. Dann brauchst du eine eindeutige Einladung, damit du den Ausgang findest. Genauso ist es nicht nur bei den schrecklichen Dingen, sondern auch bei den besonders schönen Dingen in der Liebe. Stell dir mal vor, du hast dich verliebt. Und du willst von dem, den du siehst und der dich vielleicht ansieht, jetzt wissen, wie ist es eigentlich? Und dann jede Frage, die du gar nicht, jeder Blick, den du siehst, stellt die Frage, liebst du mich? Oder was bedeute ich dir? Und stell dir vor, die Antwort von dem, den du da im Blick hast, wäre, wir haben uns doch alle lieb. Das ist alles nicht lieb. Nein, du willst wissen, dass du wirklich aufgehoben bist und wirklich geliebt bist in der Liebe. Dass die Eindeutigkeit ist das Einzige, was dir zeigt, dass es Treue gibt, dass du wirklich gesehen bist. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist das die Eindeutigkeit, die uns erlöst. Und das ist die Eindeutigkeit, die uns nach Hause kommen lässt. Letzte Woche habe ich mit einer Dame telefoniert. Wir haben jetzt Bibelstunde seit der Corona-Zeit wieder im Treffen. Aber manche, die alt sind, machen nach wie vor in der Wiener Corona-Zeit Bibelstunde an der Telefonkonferenz. Und es erweist sich, dass das für manche sehr wichtig ist. Neulich war in der Telefonkonferenz viele krank und ich habe mit einer Dame alleine eine Bibelstunde gemacht am Telefon und sie erzählte mir, ja, ich kann doch überhaupt gar nicht mehr in die Bibelstunde kommen. Erstens ist mein Mann bettlägerig, ich kann ihn nicht alleine lassen. Und zweitens habe ich jetzt selbst Bronchitis. Und dann haben wir über diesen Text gesprochen, Johannes 14. Und ich habe sie gefragt, was bedeutet dir Jesus? So ist die beste Frage, die man sich eigentlich in jedem Atemzug und jeden Tag neu stellen muss. Was bedeutet dir Jesus? Und ich habe ihr die Frage gestellt, was bedeutet dir Jesus? Und sie hat gesagt, ich liege jetzt mit meiner Bronchitis hier im Bett. Mein Mann ist bettlägerig, mein Horizont ist eingeschränkt. Die meisten Freunde, die ich hatte, sind schon gestorben. Meine Tochter wohnt weit weg, hat selbst schwer Rheuma und ich weiß, sie kann mich gar nicht so oft besuchen, wie ich es mir wünsche. Ich kann auch nicht mehr zur Bibelstunde oder zur Kirche gehen. Aber wissen Sie was, Herr Pfarrer? Mein Trost ist, dass Jesus mein Freund ist. Und dass ich hier, wo ich bin, mich auf ihn verlassen kann. Merken Sie etwas? Diese Eindeutigkeit ist die Klarheit, die sie Geborgenheit schenkt und die sie aufgehoben sein lässt. Viertens, warum ist es so wichtig, diese Eindeutigkeit zu kennenzulernen? Weil er unseren Zweifeln begegnet. Also ehrlich gesagt, in der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich völlig von Socken, was in der Bibel, im Bibeltext passiert, den Andrea gerade vorgelesen hat, als Jesus das sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was passiert nämlich? Der Satz geht weiter. Wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn, habt ihn gesehen. Da sagt Philippus zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und das genügt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ihr mich seht, seht ihr auch den Vater. Und jetzt kommen die Jünger und sagen, Jesus, jetzt hör mal auf zu labern. Zeig uns einfach den Vater und gut ist. Die haben von Anfang an kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben, als Jesus diesen Anspruch aufgestellt hat, glattweg diskutiert und sagt, Jesus, du bist ein toller Lehrer, Aber jetzt halt mal die Gosch, zeig uns den Vater und dann haben wir gefunden, was wir suchen. Kennt ihr solche Religionslehrer, der von seinen treuesten Schülern, die er am besten kennen, so angeflaumt wird und das auch noch in der Bibel dokumentiert? Für mich ist Jesus überzeugend, weil er meine Zweifel zulässt, weil ich mit ihm diskutieren darf, weil er meine Fragen erlaubt. Und Jesu Antwort ist dann natürlich auch recht deutlich. Er sagt, jetzt bin ich schon so lange bei euch und ihr habt gefragt, kennst du mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie hast du da, kannst du da verlangen, zeig uns den Vater? Und dann argumentiert er mit seinen Worten und seinen Taten. Das heißt, Jesus geht auf die Zweifel sogar ein. Jesus stellt sich den Zweifeln und er beantwortet sie. Das ist für mich eine überzeugende Antwort. Wenn jemand diesen Anspruch erheben hat, dann will er auch mit mir dieses Gespräch suchen. Und das ist der fünfte Punkt, der sich gleich anschließt. Weil Jesus offensichtlich Gottes Erfahrung schenkt und nicht Doktrin. Diese Ideologie des christlichen Glaubens wäre schlimm, wenn sie nur eine leere Lehre wäre. Eine Behauptung wie ein kommunistisches Parteibuch, das du dann glauben musst. Was Jesus hier sagt, ist eine persönliche Einladung und er sagt dann und diskutiert mit seinen Jüngern, die das nicht glauben können, wenn du mir nicht glauben kannst, dann beachte doch die Worte, die ich zu dir sage und die Werke, die ich gewirkt habe, dann glaub mir doch um der Taten willen, die ich getan habe. Jesus verweist also auf die Erfahrung der Jünger und er erlaubt die Zweifel, die sie ihm auf den Erfahrungen behaften, die die Menschen selbst gemacht haben. Und das bedeutet, dass du Jesus nicht glauben musst, bis er sich bei dir selbst als der Retter erweist. Dass du deine Erfahrung sehr ernst nehmen darfst und ins Gespräch bringen solltest, weil er sich bei deinen Erfahrungen als der Herr erweisen will und wird. Nur sind die Erfahrungen vielleicht so in Frage stellen, dass du diesen Jesus auch wirklich brauchst. Welche Situation haben die Jünger nämlich in der Situation? Sie ahnen, dass Jesus bald stirbt. Es geht aufs Kreuz zu in diesem Kapitel. Die Jünger haben Angst, dass sie Jesus verlieren. Und Jesus sagt ihnen auch, ich werde bald sterben. Und dann treten sie auf und sagen, du, wenn du stirbst, wir verteidigen dich. Wir verleugnen dich nicht. Wir stehen dir zur Seite. Kapitel 13 am Ende. Und dann kommt Kapitel 14, Jesus sagt, pass mal auf, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht. Und er sagt ihnen, ihr werdet mich doch verleugnen. Die Situation, in der Jesus unser Erlöser sein will, könnte die Situation sein, wo du dem Tod gegenübertrittst. Könnte die Situation sein, wo du gar nicht mehr weißt, ob du deine Vorsätze überhaupt praktizieren kannst. Treue zu deiner Familie, Treue zu deinen Freunden. Das ist die Situation, in der Jesus hier so auftritt. Das heißt, da wo du selbst nicht mehr weißt, was du kannst, will er sich dir erweisen. In der Erfahrung, wo du dich selbst verlierst, will er umso mehr neue Erfahrungen, neuen Halt schenken. Das sind die Erfahrungen, in denen er sich erweist. Sechstens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ist eine Beziehungswahrheit, für die Jesus selbst mit Liebe und Leidensbereitschaft eintritt. Das ist mein letzter Punkt. Und das bedeutet doch, dass Jesus nicht sagt, ich habe die Wahrheit und ich lehre sie euch und dann müsst ihr sie im Grunde unterschreiben. Sondern Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und damit lädt er in eine Beziehung ein. Jesus sagt nicht, das ist die Wahrheit, das ich die Gott persönlich bin, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit und das heißt, du kannst dich ihm in Vertrauensbeziehung überlassen. Der hebräische Begriff für Wahrheit bedeutet Emet. Emet könnte man aber besser noch übersetzen mit Treue. Warum? Weil die bodenständigen Hebräer gar nicht daran interessiert waren, so große philosophische Begriffe wie Wahrheit zu gebrauchen, das ist ein griechisches Denken. Die sagten, wenn ich wissen will, was Wahrheit ist, dann will ich wissen, wer mir eigentlich treu ist und wer in dieser Treue zu mir steht, in diesem Wahrheitsanspruch. Wenn Gott also die Wahrheit ist, dann interessiert mich eigentlich nur, dass er sich mir treu erweist. Das ist hebräisches Denken. Und deswegen ist der Begriff für Wahrheit eigentlich gar nicht so häufig da im Alten Testament, sondern der Begriff der Treue. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das heißt, ich bin Gott persönlich, der dir treu sein will. Und der sich als der Treue bei dir erweisen will. Das ist der Begriff. Und dafür geht Jesus jetzt nicht in die Kaiserstellung beim König Herodes oder bei Pilatus, sondern er geht anschließend dafür ans Kreuz. Das heißt, dieser Anspruch von Jesus kostet ihm dann das Leben. Und dann schlägt er nicht zurück mit Engelehren. Dann löscht er nicht die Römer schnell aus, damit seine Wahrheit bestehen bleibt. Sondern geht er bescheiden und demütig im Vertrauen diesen Weg bis ans Ende. Wenn wir als Christen für diese Wahrheit eintreten, kann das bedeuten, dass wir abgelehnt werden, weil es zu herausfordernd ist. Kann das bedeuten, dass wir in Frage gestellt werden als radikale Egozentriker oder religiöse Fanatiker. Es geht nicht darum, es geht um die Liebe, die wir weiterleben und das Geschenk der Beziehung, das wir auch denen weiter anbieten, die womöglich kritisch sind und kritisch sein dürfen. Darum, was heißt das praktisch? Letzte Folie. Wenn wir in das religiöse Gespräch gehen, dann möchte ich das so machen wie Jesus selbst. Diese Beziehungswahrheit muss unsere Art, um Jesus zu reden, auch prägen und unsere Offenheit für das interreligiöse Gespräch ermöglichen. Jesu Einladung für uns, wie kann ich das machen? Wie kann ich auf dem Kirchentag in diese Zelte gehen, wo der Dalai Lama und viele Muslime sind? Ich kann einfach selbst diese Einladung von Jesus für mich gelten lassen und darauf vertrauen, dass Jesus da ist. Du brauchst keine Angst zu haben, mit muslimischen Geschwistern, vielleicht sogar wie neulich jemand aus der Gemeinde, mit in die Moschee zu besuchen. Wenn die hierher gekommen sind, warum gehst du nicht dahin? Da kannst du genauso gut hingehen, wie du erwartest, dass die Muslima hierher kommt. Und dann kannst du auf die Einladung Jesu vertrauen und sie für dich gelten lassen, weil du darauf vertrauen kannst, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesu Liebe zu leben heißt dann auch, dass er sich selbst in unserer Liebe bezeugen lässt. Das heißt, bleib dran, hab Interesse an den Menschen und hab Interesse an dem, wie sie selbst leben und bezeugt diese Einladung. Du musst sie nicht behaupten und durchsetzen, du kannst sie einfach als Einladung bezeugen. Und drittens und letztens, lasst uns offen und wertschätzend auch das Andersartige in den anderen Religionen erkunden und neugierig erfragen und dafür offen sein. Woher weißt du, dass du die Wahrheit allein hast und nicht ein Blinder am Elefantenbein bist? Und dass dich jemand anders mit seinen Erfahrungen dich auch bereichert? Ich komme nochmal zu dem Elefanten zurück. Ein Freund hat mir erzählt, der selbst Theologieprofessor in Münster ist, katholisch, dass er völlig berührt war, als er erzählt hat und erfahren hat, wie muslimische Menschen in ihrer Synagoge den Koran nicht lesen, sondern singen. Und wie der Klang und die Ehrfurcht bei der Rezitation des Korans die Menschen hat wirklich berührt hat. Und jemand hat ihm erzählt, und das konnte er sehr gut nachvollziehen, dass er genau bei so einem Gesang des Korans erschüttert wurde von der Macht und der Schönheit Gottes und deswegen Moslem geworden ist. Wer wäre ich oder wer wäre dieser Freund aus Münster zu sagen, das darf es nicht geben. Das ist keine echte Erfahrung, das ist nicht Gott. Lass uns das wertschätzen und hören. Und vielleicht kannst du später auch von deinen Erfahrungen Lobpreis erzählen, wie die Schönheit, die anzubeten, die Lieder, die du gern singst, dein Herz berührt haben und zertrümmert haben. Ich glaube, wir lieben erst, wie Jesus liebt, wenn wir das Andersartige stehen lassen, respektieren und wertschätzen und uns davon nicht Angst machen lassen. Denn solange strahlt die Angst aus unseren Augen, wie wir nicht offen sind, dass sich Jesus überall erweist. Und es kann uns die Vision von Gott, die Vision, die uns in Jesus Christus begegnet, dass er der Weg und die Wahrheit ist, sogar noch größer werden lassen. Und die Liebe wird sich durchsetzen. Also, das war mein Vortrag. Danke fürs Zuhören. Ich lade euch ein, Liebe walten zu lassen und Jesus für euch selbst ankommen zu lassen. Und diese Frage mitzunehmen, wer ist Jesus Christus für dich? Was bedeutet er jetzt für mich? Denn sie erschüttert unsere Selbstgewissheit und führt uns in ein Geschenk des Lebens, der Wahrheit und des Aufgehobenseins, wie es nirgends sonst zu finden ist. Danke fürs Zuhören.